SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Nach dem Angriff von Aschaffenburg mit 2 Toten gibt es wieder eine Debatte darüber, wie man solche Taten verhindern kann. Gegen den mutmaßlichen Täter, einen 28-jährigen Afghanen, liefen mehrere Verfahren. Er war offenbar psychisch krank und offenbar auch schon wegen Gewalttaten und Drogendelikten aufgefallen. Ich spreche mit dem saarländischen Innenminister Reinhold Joost von der SPD. Hallo, Herr Joost.
Hallo, ich grüße Sie.
Der Autor und Psychologe Ahmad Mansur fordert ein Register für psychisch kranke Gewalttäter in diesem Zusammenhang. Herr Joost, wie stehen Sie dazu als Innenminister?
Also zuallererst einmal begrüße ich alles, was dazu dient, entsprechende Informationen zusammenzuführen, die in den unterschiedlichsten Bereichen mit Blick auch auf das Thema psychische Auffälligkeiten, beispielsweise im Zusammenhang mit Straftaten. Wir haben in den zurückliegenden Jahren auch im Saarland versucht, ein enges Netz und einen Austausch zu organisieren zwischen den einzelnen Behörden. Aber da gibt es halt auch entsprechende Schwellen, beispielsweise Patientenrechte oder auch das Arztgeheimnis. Und für uns war es und bleibt wichtig, konsequent an diesen ganzen Fällen uns zu orientieren, konsequent dahingehend, wenn es Auffälligkeiten gibt, diese auch auszutauschen mit den betroffenen Behörden. Ich bin jemand, der sagt, dass ein entsprechender übertriebener Datenschutz nicht zu einem entsprechenden Täterschutz und sei es auch einem potenziellen Täterschutz werden darf. Das wird aber auch dazu führen, dass wir konsequent die bisherige Vorgehensweise ein Stück weit überdenken müssen.
Also Sie sind dafür, tatsächlich in solchen Fällen das Arztgeheimnis aufzulösen, beziehungsweise ja schon sowieso präventiv das Arztgeheimnis aufzulösen, aufzuweichen?
Das bin ich ausdrücklich nicht, sondern ich sage, wir müssen Wege und Möglichkeiten finden, Informationen unter den Behörden auszutauschen und aufeinander abzustimmen. Eine Vernetzung, so wie wir sie im Saarland in den letzten Jahren ja auch aufgebaut haben, die schon wesentlich früher beginnt, beispielsweise bei der Entgegennahme von entsprechenden Einschätzungen der Persönlichkeitsstrukturen bezogen auf das Thema Migration, wobei das Thema psychisch auffällige Straftäter keines ist, das mit dem Thema Migration einhergeht. Wir haben etwa 200 Einträge im polizeilichen Informationssystem mit psychisch auffälligen Tätern. Da gibt es auch Migranten, aber nicht nur. Und deswegen gilt es darum, einen entsprechenden Austausch zu organisieren. Und ich bin an der Stelle der Auffassung, wir müssen gucken, dass wir da Wege finden, die das eine mit dem anderen ein Stück weit in Einklang bringt, nämlich den Schutz der entsprechenden Bevölkerung mit Blick auf psychisch auffällige Persönlichkeiten, ohne die unter Generalverdacht zu stellen, gleichzeitig aber auch mit Blick auf die jeweiligen auffälligen Menschen dafür zu sorgen, dass dann auch ein entsprechendes System funktioniert, das ihnen sowohl eine klare Ansage als auch Hilfsmöglichkeiten zum Ausdruck bringt und dort, wo wir feststellen, das ist nicht mehr möglich, auch konsequent Menschen zurückführen. Auch das ist eine Frage, die wir beantworten müssen.
Es scheint ja aber gerade bei den Hilfsmöglichkeiten Probleme zu geben. Wir hatten ja auch hier im letzten Jahr eine Messerattacke eines Mannes aus der Türkei im Regionalzug. Der ist nur knapp nicht tödlich ausgegangen. Der Täter sitzt jetzt in der Forensik. Also auch da war die Rede davon, dass er eine psychiatrische Betreuung gebraucht hätte. Wo sehen Sie denn da Möglichkeiten, das zu verhindern?
Indem man sich austauscht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war dieser Mann nicht im Saarland ansässig. Und wir hatten an der Stelle dann aber uns in dieser Situation mit ihm auseinanderzusetzen.
Wir reden hier über Anschläge letztes Jahr in Mannheim, in Solingen, Magdeburg, jetzt Aschaffenburg. Und immer wieder hören wir, wir brauchen mehr Austausch, wir brauchen mehr von diesem, wir brauchen mehr von jenem. Was ist denn tatsächlich passiert seitdem?
Es ist zum Beispiel passiert, dass wir nachgeschärft haben, straffällig gewordene Ausländer mit entsprechendem Status hier stärker aus Deutschland abzuschieben. Wir haben die Zahlen um etwa ein Drittel im Vergleich zu 23 gesteigert und wir werden das auch zukünftig tun. Nur eine hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben und das ist auch kein Problem, insbesondere Migrationshintergrund. Das unterstellen Sie auch nicht, da bin ich mir absolut sicher. Wir haben psychische Auffälligkeiten.
Der saarländische Innenminister Reinhold Joost zu den Konsequenzen, die nach dem Anschlag von Aschaffenburg gezogen werden müssen und auch nach anderen Anschlägen in Deutschland. Wir haben das Gespräch mit dem SPD-Innenminister vor der Sendung aufgezeichnet. Im Saarland könnten gleich 4 Bahnstrecken reaktiviert werden. Das hat eine Machbarkeitsstudie ergeben, die das Land zusammen mit dem Bund in Auftrag gegeben hat. In dieser Woche hat das Umwelt- und Mobilitätsministerium in den betroffenen Gemeinden über die Pläne informiert. Gestern Abend ist in Losheim die Strecke Merzig-Losheim vorgestellt worden. Da sind mehr als 200 Interessierte gekommen. SR3-Reporterin Carmen Bachmann war selbst da. Carmen, wie stehen die Menschen denn zu den Plänen?
Also wenn man den vielen Wortmeldungen gestern glauben darf, dann sind die dort skeptisch. Es war tatsächlich die bestbesuchte von insgesamt 3 Infoveranstaltungen. Und die Bürgerinnen und Bürger, die hatten sich teils akribisch vorbereitet. Die sind mit Unterlagen ans Rednerpult gegangen und haben dann detailliert Bedenken vorgetragen. Da ging es um Lärmschutz, um die Lage, wie die Bahnhöfe dann in die Orte eingepasst werden oder an welchen Stellen zum Beispiel Parkplätze angedacht sind. Da haben viele richtig geschimpft. Da gab es teilweise dann Applaus. Aber den gab es auch bei den wenigen positiven Wortmeldungen.
Jetzt ging es ja aber gerade darum, die Bedenken der Anwohner aufzunehmen. Das hatte die Ministerin im Vorfeld ja mehrfach betont. Wie haben die Ministeriumsmitarbeiter, die da jetzt gestern vor Ort waren, denn auf die Kritik reagiert?
Also zum großen Teil haben sie sie gut angenommen und auch erklärt. Also diese Studie ist nach Vorgaben des Bundes erstellt worden. Es wurden da schon relativ ausführliche Planungen gemacht, damit man seriöse Kostenschätzungen abgeben kann. Detailliert wird das aber erst ausgearbeitet, wenn die Gemeinden und der Ministerrat sich für die Reaktivierung entschieden haben. Und dann wird es auch erst konkret. Die Infoveranstaltungen sind, so sagen die das vom Ministerium, ja auch deshalb an einem so frühen Punkt in diesem Prozess, damit man auf die Bedenken und Hinweise der Bevölkerung noch eingehen kann. Übrigens gab es bei jeder der Veranstaltungen ähnliche Bedenken, wenn auch nicht mit einer solchen Vehemenz vorgetragen wie gestern in Losheim.
Das Ministerium will die Reaktivierung ja nur in Angriff nehmen, wenn die Gemeinden und Bürger vor Ort mitziehen. Du warst jetzt bei allen 3 Veranstaltungen dabei. Wie schätzt du denn die Chancen ein für die untersuchten Strecken?
Also die Primstalbahn, die kommt nahezu sicher. Die hat einen unglaublich hohen Kosten-Nutzen-Faktor. Dort würde man zur Jetzt-Situation sogar Betriebskosten und Fahrzeuge einsparen, weil man durch diesen Lückenschluss zwischen Lebach und Dillingen eben Fahrzeuge und Personal effektiver einsetzen könnte. Die Rossel-Umbiestalbahn, die ist mit über 200 Millionen Euro das teuerste der Projekte. Es gibt dort über 50 Bauwerke und darunter sind Brücken, die schon mehr als 100 Jahre alt sind. Die Menschen dort, die hatten vor allem die Befürchtung, dass ihre Bahnen am Ende nicht kommen, weil es so teuer und so komplex ist. Man hatte aber den Eindruck, die wollen die Bahn wirklich gern und das kam auch im Ministerium so an. Ja, und Merzig-Losheim ist schwierig. Die Bürger wollen nicht so richtig. Die Gemeinde Losheim ist unentschieden. Und die Stadt Merzig, die hat eigentlich gar keinen Anlass, sich da zu engagieren. Die haben ja mit dem Bahnhof Merzig einen guten Anschluss an das Bahnnetz.
Wie geht's jetzt weiter? Was macht das Ministerium mit diesen Eindrücken, mit diesen Informationen?
Also die möchten bis Mitte April eine Rückmeldung aus allen betroffenen Gemeinden, ob sie wollen oder nicht. Mhm. Und dann wird der Ministerrat im Juni beschließen, welche Reaktivierungen die Landesregierung jetzt angehen will.
Informationsabende für die betroffenen Bürger zur Reaktivierung von Bahnstrecken im Saarland. Carmen Bachmann hat uns informiert hier in der Region am Mittag auf SR3. In den kommenden 3 Wochen, da geben sich die Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen und FDP im Saarland das Rednermikrofon in die Hand. Der Wahlkampf läuft auf Hochtouren. Auch die AfD macht Wahlkampf in der Halle, klar, im Winter. Schon gestern hatte die Partei ihre Anhänger nach Ottweiler ins Schlosstheater gebeten. Ja, wer da allerdings gefehlt hat, das war die Bundesparteispitze. Dafür waren rund 450 Gegendemonstranten gekommen, die vor der Halle eine Kundgebung abgehalten haben. Aus der SR-Landespolitik war Stefanie Balle dabei.
Nach ihrem Zug rund um die Altstadt versammelten sich die Demonstranten auf dem Schlossplatz. Ein bunter Mix aus kirchlichen, politischen und bürgerlichen Teilnehmern rief zu mehr Miteinander und gegen Hass und Gewalt auf.
Lasst uns fest zusammenstehen für eine Welt ohne Hass und ohne Ausgrenzung. Amen.
Nach Polizeiangaben verlief die Gegendemo überwiegend friedlich. Im Saal versammelten sich rund 200 AfD-Anhänger aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz. Eigentlich, um das Spitzenpersonal der Partei zu sehen. Alice Weidel aber gab's lediglich in Großformat auf einem Plakat als Bühnendeko. Warum? Der AfD-Landesvorsitzende Carsten Becker.
Ich nehme an, voller Terminkalender, so viele Veranstaltungen kann man dann machen, plus die ganzen Medienauftritte, weil es ist ja momentan schon alles sehr verdichtet.
Und so blieb es regionalem Spitzenpersonal vorbehalten, das AfD-Wahlprogramm zur Bundestagswahl zu verkaufen. Immer eng am ausgedruckten Leitfaden entlang, gegen Windräder und Photovoltaik, verbunden mit einiger Polemik gegen die Grünen Minister Habeck und Baerbock. Schwachkopf nannte Hauptredner Sebastian Münzenmeier den Wirtschaftsminister. Und blieb auch auf Nachfrage dabei.
Ja, selbstverständlich. Also ein Wirtschaftsminister, der nicht weiß, was Insolvenz bedeutet, der ist für mich ein Schwachkopf.
Kernthema der AfD aber ist die Migrationsdebatte. Ausländer, die hier nicht arbeiten, aber abkassieren wollten, die sollten sofort wieder ausreisen müssen. Kriminelle sowieso. Die schrecklichen Attacken von Magdeburg und Aschaffenburg ließ kein Redner als Argument für konsequente Ausweisung aus. Und der Begriff Remigration scheint seit dem Grundsatzparteitag in Riesa salonfähig geworden zu sein.
Raus mit Illegalen, raus mit Kriminellen. Wir brauchen Remigration und zwar schnell, meine Damen und Herren.
Immer wieder betonten Redner die vermeintliche Ungerechtigkeit, mit deutschem Steuergeld würden Projekte im Ausland finanziert. Stattdessen würde man das Geld der deutschen Steuerzahler doch besser in Schulen, Straßen und den ÖPNV in ländlichen Gebieten in Deutschland stecken, da hätten alle mehr davon. Der Wind hat sich gedreht. Diesen Ausspruch wiederholte jeder der Redner. Im Straßenwahlkampf ernte man weniger Kritik und mehr Zuspruch.
Naja, wir erleben ja weltweit momentan, dass diese woke Agenda auf dem Rückzug ist. Die Regenbogenfahnen werden quasi eingerollt. Europaweit, weltweit sind Konservative, sind rechte Bewegungen auf dem Vormarsch und wir werden uns da einreihen.
Aktuell erreicht die AfD bei Wahlumfragen rund 20% Zustimmung.
AfD-Wahlkampf in Ottweiler gestern Abend. Stefanie Baller hat berichtet in der Region am Mittag auf SR3. Der Kampf für den Klimaschutz, ja, der ist im Wahlkampf derzeit oder in diesem Jahr kaum ein Thema, obwohl es Anlässe genug dafür geben würde, sollte man meinen, mit Bränden und Überschwemmungen. Beim diesjährigen Filmfestival Max-Ophüls-Preis, da widmen sich aber doch einige Filme dem Thema Klimaschutz. Sie erzählen zum Beispiel von Aktivisten, die den Ort Lützerath besetzen, um ihn vor dem Abriss zu schützen, oder von jungen Menschen, die sich für mehr globale Klimagerechtigkeit einsetzen, um ihre Heimat zu retten, denn sie stammen aus der Südsee. Und es gibt einen Film über eine 8-köpfige Familie, die ihr ganzes Leben dem Klimaschutz verschrieben hat und deswegen auf den Weltmeeren zu Hause ist. Roswitha Böhm über den Film Home is the Ocean.
2 Eltern, 6 Kinder, ein Boot und das weite Meer. Der Klimatologe Dario Schwörer segelt mit seiner mittlerweile 8-köpfigen Familie seit 25 Jahren um die Welt. Sie sammeln an entlegenen Orten Forschungsdaten für Universitäten und gehen weltweit an Schulen und klären über Klimaschutz auf.
Das Ziel ist eigentlich, dass sie die Schülerinnen und Schüler rausbringen und mit ihnen Umweltaktionen machen. Ja, eigentlich diese Beziehung stärken zwischen Jugendlichen und der Natur.
Sagt Filmemacherin Livia von Esch. Für ihre Doku Home is the Ocean hat sie die Schwörers 7 Jahre lang begleitet, ist dafür zeitweise mit aufs Boot gezogen und hat sogar segeln gelernt. Die Dreharbeiten auf See waren für sie eine ziemliche Herausforderung.
Es war eigentlich immer hoher Seegang. Ich musste mich irgendwo einklemmen, weil man sich ja immer festhalten muss. Und das geht nicht beim Filmen. Ja, und es war wirklich auch sehr oft sehr kalt, sehr nass, sehr schaukelig. Und ich war seekrank am Anfang. Das geht 3 Tage und dann geht's besser.
In ihrem Film zeigt sie immer wieder die Schönheit der Natur. Delfine, die neben dem Schiff herjagen, Eisschollen, die auf dem Wasser schwimmen. Sie fängt Momente der Freiheit genauso ein wie die Enge des Bootes mit seinen 20 Quadratmetern Wohnfläche. Taucht ein in ein Leben, das ganz und gar dem Klima- und Umweltschutz gewidmet ist. Doch was die Filmemacherin in den Fokus rückt, ist nicht die Mission der Eltern, sondern was die für deren Kinder bedeutet.
Von Anfang an haben mich die Kinder fasziniert. Was macht es mit Kindern, so aufzuwachsen, wirklich so in der Natur zu leben?
Schließlich haben sie kaum Privatsphäre, keinen Umgang mit Gleichaltrigen, können nicht zur Schule gehen. Aber auf der anderen Seite trauen ihre Eltern ihnen auch besonders viel zu, wenn zum Beispiel die älteren Kinder bei einer Ozeanüberquerung nachts allein das Segeln übernehmen.
Bei diesem Lebensstil kann man schnell sagen, oh nein, das geht ja gar nicht, was die da machen. Und ich glaube, es ist nicht so einfach, weil es gibt wie so viele unglaubliche Erfahrungen, die diese Kinder machen, und aber andererseits, ja klar, gewisse Sachen können sie dann halt nicht irgendwie in Vereine oder halt eben mit Freunden. Und ich glaube, mir war wie wichtig, beides zu zeigen, eben was ein solcher Lebensstil wirklich auslöst und was es bedeutet. Und das auch nicht beantworten, sondern dass sich eigentlich alle, die diesen Film schauen, sich selbst diese Frage stellen können.
Gerade diese Ambivalenz macht den Film spannend, dass man sich als Zuschauer selbst eine Meinung bilden kann. Das Saarbrücker Kinopublikum zeigt sich begeistert.
Ein Traum, wunderschöne Bilder. Also man fühlt sich ganz klein, auch als Zuschauer, man wird hin und her gerissen zwischen den Wellen.
Zu erleben, wie diese Familie gelebt hat, auch unter diesen gefährlichen Umständen.
Ich fand den Film total beeindruckend, die Perspektive, allein die Geschichte, so lange mit der Familie auf so einem kleinen Boot, da auf dem Meer, mit kleinen Kindern, zwischendurch noch die Familie vergrößert, Wahnsinn.
Man war quasi mit auf dem Schiff, so intensiv, toll.
Das Thema Klimaschutz beim Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken. Roswitha Böhm hat berichtet.